SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser, schönen guten Tag. Es kam ganz überraschend heute früh zwischen 7:30 und 8:00, da das sächsische Innenministerium bestätigt, dass vom Flughafen Leipzig-Halle heute früh ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet ist. Die Bundesregierung hatte konsequentere Abschiebungen angekündigt, im Falle von Straftätern auch nach Syrien und Afghanistan. Und sie hatte auch versprochen, dass es schnell gehen würde. Aber so schnell? Das war, wie gesagt, überraschend. Wir haben Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio gefragt, was wissen wir denn über diesen Abschiebeflug?
Am frühen Morgen um kurz vor 7 Uhr ist heute am Flughafen Leipzig-Halle ein Flugzeug gestartet Richtung Kabul, eine Chartermaschine von Qatar Airways. An Bord sind 28 afghanische Staatsbürger, das hat das sächsische Innenministerium bestätigt. Eine Bestätigung gibt es mittlerweile auch von der Bundesregierung, auch mit ein paar Details. So hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt, dass alle Menschen, die jetzt abgeschoben wurden, verurteilte Straftäter sind, dass sie alle kein Bleiberecht mehr in Deutschland hatten und dass gegen sie Ausweisungsverfügungen vorlagen.
Wir haben es gehört, es waren die ersten Abschiebungen seit der Machtübernahme der Taliban und dem Abzug der westlichen Truppen im Land. Lange waren ja auch große Teile der Bundesregierung ziemlich skeptisch, ob Abschiebungen in ein Taliban-regiertes Afghanistan möglich seien. Die Taliban müssten die Leute zurücknehmen. Dafür brauche es Abkommen und damit Anerkennung sowie eventuell sogar Geld für dieses Taliban-Regime. Alles schwierig. Und jetzt ging es irgendwie doch. Wie denn?
Es hat ganz offensichtlich dazu Gespräche mit Katar gegeben und auch Hilfe. Der Golfstaat verfügt über tragfähige Kontakte zu den radikal-islamischen Taliban. Offiziell hat sich die Bundesregierung dazu aber nicht geäußert. Der Regierungssprecher hat nur mitgeteilt, Deutschland habe regionale Schlüsselpartner in der Region um Unterstützung gebeten, um diese Rückführung zu ermöglichen. Und er sagt auch, die Bundesregierung sei für diese Unterstützung sehr dankbar. Weitere Details wird es voraussichtlich in den nächsten Stunden geben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist ja am Mittag im Bundestag bei einer Sondersitzung des Innenausschusses und sie wird sich entweder davor oder danach auch öffentlich dazu äußern.
Informationen waren das von unserem Berlin-Korrespondenten Philipp Eckstein. Das Ganze haben wir vorab aufgezeichnet. Und wir haben es ja gehört, der Innenausschuss des Bundestags kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei sollen Bundesregierung und der ermittelnde Generalbundesanwalt die Ausschussmitglieder auf den neuesten Stand bringen nach dem Terrorangriff von Solingen von vor einer Woche. Sicherlich wird es aber auch um die politischen Folgen und die Vorschläge gehen, die die Bundesregierung gestern dazu auf den Tisch gelegt hat. Verbot von Springmessern und Messern allgemein auf Großveranstaltungen oder im ÖPNV. Schnellere Abschiebungen, Leistungskürzungen bei Geflüchteten, für die eigentlich ein anderes EU-Land zuständig ist. Der Union gehen diese Vorschläge aber nicht weit genug. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat heute früh in SWR aktuell gesagt, es fehlten zum Beispiel weitere Regelungen zum Grenzschutz. Entscheidend sei ein höheres Sicherheitsniveau.
Dafür braucht man eben sehr grundlegende Maßnahmen wie die IP-Adressenspeicherung oder beispielsweise auch die biometrische Gesichtserkennung, die insbesondere an Gefahrenpunkten genutzt werden könnte. Also da gibt es viele Punkte, die im Grunde genommen ausschlaggebend sind für mehr Sicherheit und bessere Kontrolle, Begrenzung und auch Management von Migration.
So sagt es der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey. Das Ganze findet hier bei uns in Deutschland natürlich vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Sonntag statt. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum diese Woche plötzlich manche Dinge, die sonst Wochen oder Monate Regierungsarbeit beanspruchen, ganz, ganz schnell gehen. Hendrik Träger ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Er sagt, dass teils Themen im Landtagswahlkampf eine Rolle spielen, die gar nicht auf Landesebene spielen. Etwa die Außenpolitik mit Blick auf die Position der Bundesregierung im Ukraine-Krieg. Und auch in der Asyl- und Migrationspolitik sei es schwierig.
Das ist ja ein sehr vielgestaltiges Thema, wo der Bund Zuständigkeiten hat, wo das Land Zuständigkeiten hat, wo die Kommune Zuständigkeiten hat. Aber es versuchen alle Parteien irgendwie dieses Thema zu nutzen. Teilweise gibt es Parteien, die sehr zugespitzte Forderungen aufstellen, die sich so gar nicht realisieren lassen. Es gibt andere Parteien, die deutlich realistischere Positionen einnehmen. Und insofern haben wir da eine sehr schwierige Gemengelage, weil das Thema ähnlich auch wie der Ukraine-Krieg die Menschen interessiert, die Menschen bewegt. Aber dann gehört es auch in den Wahlkampf oder zur Ehrlichkeit im Wahlkampf dazu, den Menschen nicht irgendwas zu versprechen, was man so auf Landesebene gar nicht umsetzen kann.
Das hat Hendrik Träger, Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig, heute früh hier in SWR aktuell gesagt. Aber nicht nur Ostdeutschland ist im Wahlkampf, auch die Vereinigten Staaten. Auch wenn die Entscheidung dort noch relativ weit weg ist, Wahltermin für die Präsidentschaftswahl ist der 5. November. Aber seit der Nominierung von Kamala Harris für die US-Demokraten hat dieser Wahlkampf einen ganz neuen Drive bekommen. Nun hat sie sich erstmals in einem Wahlkampf-Interview geäußert. Wie sie sich geschlagen hat und was sie zu sagen hatte, davon berichtet Sebastian Hesse.
Familiär ging es zu zwischen den drei Gesprächspartnern Harris, Walz und der CNN-Moderatorin, bezeichnenderweise in einem Familienrestaurant im umkämpften Bundesstaat Georgia. Entsprechend erzählte Harris, wie eines Sonntags, als sie mit ihrer Familie beim Puzzlespiel saß, der Anruf Bidens kam mit der Nachricht, er werde seine Kandidatur beenden. Allerdings war nicht zu erfahren, ob Harris ihm zuvor den Rückzug nahegelegt hatte. Auch blieb ungeklärt, warum sie etwa beim Reizthema Fracking eine 180-Grad-Wende hingelegt hat. Ursprünglich hatte sie die umstrittene Gas- und Ölfördermethode aus Klimaschutzgründen abgelehnt. Seit dem Wahlkampf 2020 jedoch befürwortet sie Fracking, wohl wegen der wahlentscheidenden Stimmen aus dem Bergbaustaat Pennsylvania. Harris und Walz, der kaum zu Wort kam, präsentierten sich als Tandem mit Bodenhaftung, mit einer wirtschaftspolitischen Agenda, die vor allem auf die Mittelschicht zielt. Stichworte Drücken von Lebenshaltungskosten, bezahlbares Wohnen oder das Fördern mittelständischer Betriebe. Diese Zukunftsherausforderungen will Harris parteiübergreifend angehen. Sie kündigte an, jemanden aus dem gegnerischen politischen Lager, einen Republikaner, ins Kabinett holen zu wollen.
Eine Wahlentscheidung ist aber tatsächlich auch heute schon gefallen, nämlich die, welche Stadt in der Schweiz den ESC 2025 austragen darf. Und jetzt die gute Nachricht, Sie können mit Ihrem Deutschland-Ticket hinfahren. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl berichtet.
Im Endspurt gegen Genf überzeugte Basel mit dem attraktivsten Gesamtangebot für den Eurovision Song Contest 2025. Um die 100 Kriterien hätten für die Entscheidung eine Rolle gespielt, von kreativen Ideen für Side-Events, Finanzierung bis zu Nachhaltigkeit und Sicherheitskonzepten. Basel hatte sich mit dem Motto Crossing Borders beworben, also Grenzen überwinden. Mit dem Eurovision Song Contest wolle man das Drei-Länder-Eck zum 40-Länder-Eck machen, heißt es im Basler Werbeclip. Auch deutsche Grenzorte wie Lörrach sollen einbezogen werden. Das Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt wird dann am 17. Mai 2025 in der Basler St. Jakobshalle über die Bühne gehen. Ziel sei, so die SRG, nicht nur ein großes Fest in Basel, sondern einen positiven Event der Vielfalt, Kreativität und Offenheit zu organisieren.
Fokus Südwest.
Da kommen wir nochmals zurück auf den heute früh gestarteten Abschiebeflug nach Afghanistan. An Bord waren nämlich tatsächlich auch teils schon länger verurteilte Straftäter aus Baden-Württemberg. Knut Bauer berichtet aus der Redaktion Landespolitik.
Vier der afghanischen Straftäter kommen nach Angaben des Justiz- und Migrationsministeriums direkt aus der Strafhaft. Ein weiterer wurde vor der Abschiebung von der Polizei festgenommen. Unter den Abgeschobenen befinde sich ein verurteilter Straftäter, der 2019 mit drei weiteren Tätern in Illerkirchberg eine 14-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gesetzt und stundenlang vergewaltigt hatte. Der Afghane kam nach Verbüßung seiner gut zweijährigen Haftstrafe zunächst in Abschiebehaft. Die Abschiebung scheiterte zum damaligen Zeitpunkt wegen der Machtübernahme der Taliban. Seither hatte der Mann wieder in Illerkirchberg im Alb-Donau-Kreis gelebt.
Vor Gericht verantworten muss sich ab heute ein mutmaßliches Mitglied der sogenannten Reichsbürger-Szene aus Gorxheimer Tal im Kreis Bergstraße. Das Oberlandesgericht Frankfurt muss entscheiden, ob sich der Mann unter anderem schuldig gemacht hat im Zuge des Plans zur Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Unser Reporter Matthias Wiest berichtet.
Dem bei seiner Festnahme 61 Jahre alten Wilhelm P. wirft die Generalstaatsanwaltschaft vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein und ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitet zu haben. Die Vereinigung, der Wilhelm P. seit Dezember 2021 angehören soll, wollte laut Anklage die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen und durch ein autoritäres Staatsregime ersetzen. Um ihre Umsturzpläne durchzusetzen, habe sie gezielte Sprengstoffanschläge auf Energieversorger geplant. Außerdem sollte Gesundheitsminister Lauterbach mit Waffengewalt entführt werden.
In Rheinland-Pfalz haben die Behörden erstmals seit der umstrittenen Teillegalisierung von Cannabis eine Erlaubnis zum Betrieb einer sogenannten Anbauvereinigung erteilt. Der landesweit erste Bescheid sei an eine Gruppe im pfälzischen Lambrecht gegangen, teilte das zuständige Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung mit. Der Verein ist damit ab sofort berechtigt, Cannabis zum Eigenkonsum der Mitglieder gemeinschaftlich anzubauen. Nach Angaben der Behörde wurden bislang in Rheinland-Pfalz landesweit 22 Anträge für eine Anbauvereinigung gestellt.
Und dann war da noch.
Wasserstoff ist ein ziemlich anspruchsvolles Element. Verflüssigt braucht es zum Beispiel dauerhaft die Kühlung von minus 253 Grad Celsius. Unpraktisch. Gasförmig ist es ziemlich flüchtig und auch ziemlich brennbar. Alles in allem keine guten Voraussetzungen, um von uns Alltagsmenschen genutzt zu werden. Aber ein Forschungsteam aus Rostock hat jetzt herausgefunden, was es braucht, um Wasserstoff zu bändigen. Und vielleicht haben sie das sogar unter ihren Backzutaten. Natron. Mit Hilfe von Natron, so die Veröffentlichung im Wissenschaftsmagazin Nature, sei es nämlich gelungen, den Wasserstoff in Format zu wandeln. Das ist das total harmlose Salz der Ameisensäure. In dieser Form sei Wasserstoff einfach in Plastikcontainern zu lagern und auch easy zu transportieren. Am Einsatzort ließe sich die Reaktion rückgängig machen, Wasserstoff wieder da und zur Energiegewinnung bereit. Zugegeben, ganz neu ist es nicht, allerdings brauchten vergleichbare Verfahren, zum Beispiel Ammoniak, was deutlich giftiger und auch umweltgefährlich ist. Das Team aus Rostock schreibt jedenfalls, es habe bisher 40 Umwandlungszyklen erfolgreich durchlaufen. Jetzt wollen sie zeigen, dass sich das auch im großen Stil machen lässt und schon 2025 Geld damit verdienen. Toi, toi, toi.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.